Wir werden heute Abend nochmal ja, so ein bisschen Kapitel 11 auch noch mit reinschnuppern, Kapitel 11, Kapitel 12, weil es ist alles ein bisschen so miteinander verflochten. Dinge, was in Kapitel 11 stehen oder erwähnt werden, die stehen auch dann in Kapitel 12 drin. Und ja, so wollen wir das einfach nochmal ein bisschen aufgreifen, dass es so ein bisschen ein abgerundetes Bild auch gibt. Und dann ist dieses Kapitel 11 und 12 fertig und dann geht es dann nochmal weiter mit Kapitel 13. Und ja, ich möchte jetzt mit einem Songtext, will ich jetzt nicht singen, aber ich werde ihn vorlesen, ja, zumindest mal. Wir können auf YouTube, können Sie ihn vielleicht finden, heißt Kinder der 90er, ja, könnt ihr mal reinschauen. Wir haben das gestern, gestern noch reingeschaut, Kinder der 90er. Aber möchte, also nicht allen ganzen Text, aber einfach mal so ein bisschen als Hinführung zu dem, ich werde gleich drauf kommen und gleich sagen, warum ich denn jetzt hier so da vorlese, warum ich denn gelesen und das ausgesucht habe. Und als Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut. An nur einem Tag waren wir ganz ohne Meer oder Schiff Pirat. Wir sind Kinder der 90er. Ich war dabei, warst du dabei? Wir sind auf Einkaufswagen surfen durch den Supermarkt gerauscht. Ich war dabei, warst du dabei? Und Musik gab's auf CDs oder Kassetten, Liebesbriefe noch auf Zetteln. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Das Beste, es gab's, das beste Eis, halt das beste Eis, muss irgendwas geben. Das beste Eis gab's bei Antonio um die Ecke für eine Mark. Wir haben mit Asterix den Kampf gegen Gallien aufgenommen. Ich war dabei, warst du dabei? Wir sind Kinder der 90er, weißt du noch, wie es war? Ich war dabei, warst du dabei? An diesem Lied interessiert uns jetzt nicht so sehr die 90er Jahre, das, was da jetzt alles drin war, sondern an diesem Lied, da interessiert uns einfach diese Wiederholung, die in diesem Refrain immer wieder davor kommt. Ich war dabei, warst du dabei? Also, dass hier ein Mensch zurückblickt auf der einen Seite und sagt, wow, ich war dabei, ich bin dabei gewesen. Ich war damals dabei. Und wichtig ist es, dass wir auch sagen können, ich bin dabei gewesen. Und dass wir etwas spüren von der Freude, Freude für dabei gewesen zu sein und Gott zu dienen. Ich war dabei, warst du dabei? Ich bin dabei gewesen. Und hier in Kapitel 11 und Kapitel 12, diese Leute, dieses Volk Israel, die konnten wirklich sagen, ich war dabei. Die Mauer war jetzt äußerlich, war es soweit gerichtet, kann man sagen. Die Mauer war ja gebaut. Man kann auch sagen, innerlich, jetzt was die Menschen anbelangt, die waren auch gerichtet, in Anführungszeichen. Da war, der Bund war erneuert, die Hingabe war erneuert, das Volk hat sich neu Gott hingegeben, neu geweiht, neue Vergebung bekommen, also und so weiter, sich neu vor Gott ausgesprochen. Und jetzt sollte dieses neue Jerusalem belebt werden, sollte neue erneuerte Menschen sollten jetzt nach Jerusalem hinein. Jerusalem selbst war ja noch nicht fertig gebaut, die Mauern waren fertig, aber Jerusalem selbst lag ja noch teilweise in Schutt und Asche, da fehlten ja noch die ganzen Häuser, das war noch alles, gar nicht alles noch nicht fertig. Und man musste also jetzt hier die Verwaltung aufbauen, Gottesdienst, alles musste nochmal wirklich ganz neu geregelt werden. Und die Frage war jetzt hier, gerade aus dem Kapitel 11 heraus, wer ist dabei? Ich bin dabei, bist du dabei? Und das ist das Thema für heute Abend, wo wir uns diese Frage stellen oder mit dieser Aussage, ich bin dabei, bist du dabei, sei mit dabei an dem, was Gott tut. Und kann ich vielleicht mal kurz die Folie da reinschmeißen? Also ich bin dabei, bist du dabei, sei mit dabei an dem, was Gott tut. Und deshalb lass dich an den Platz stellen, wo Gott dich haben will. Das ist nun der erste Gedanke, wo wir mitnehmen wollen für diesen Abend. Lass dich an den Platz stellen, wo Gott dich haben will. Kapitel 11, die Verse 1, haben wir schon das letzte Mal ein bisschen gehört davon, wie hier das Volk Gottes zusammenkommt und wie das dann heißt hier, aus dem übrigen Volk sollte jeder Zehnte in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnen. Sie wurden durch das Los bestimmt und die anderen Familien konnten dann im Hinterland bleiben, wohnen bleiben. Und Vers 2 heißt es dann, und das Volk ehrte alle Männer, die sich so freiwillig bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Ihr habt schon gemerkt, wir werden jetzt nicht den ganzen Kapitel 11 und Kapitel 12 lesen, sondern ich mache einfach dann zu jedem Punkt so ein paar Verse, die ich rausgreife aus diesen Kapiteln 11 und 12, um so diese Aspekte, bestimmte Begriffe anzudeuten um dann euch zu zeigen, worum es hier in diesem Text oder um diesem Gedanken jetzt hier geht. Ich habe mir so gedacht, es wäre doch was in der Gemeinde Jesu, würde manche Diskussionen ersparen, wenn wir einfach das loswerfen oder einfach würfeln. Ja, das wäre ganz einfach, dann wäre die Sache schnell geregelt. Wir machen das manchmal in der Familie, wenn unsere Kinder da sind, dass wir uns, ja, dann hat der eine einen Vorschlag, dann hat der andere einen Vorschlag und dann geht es ja, was machen wir jetzt, sollen wir das machen, jeder hat so seinen Vorschlag, keiner ist begeistert von dem einen Vorschlag noch von dem anderen Vorschlag und dann sagen wir, okay, was, um jetzt wirklich rauszukriegen, was können wir denn jetzt, was soll man jetzt wirklich machen, dann würfeln wir. Und dann fallen die Würfel, ja, und dann geht die Diskussion von vorne los, ja. Was machen wir jetzt? Dann sind wir wieder nicht so ein ach, ich habe dazu keine Lust, also zu dem auch keine Lust. Und so geht es dann hin und her. Und dann würfeln wir und würfeln und würfeln wir und dann diskutieren wir und diskutieren wir. Dann kommen wir einfach nicht vorwärts. Aber das war hier anders. Das war ganz bestimmt anders. Hier wurde einmal gewürfelt und wenn das los traf, der wusste, Gott meint mich und Gott will mich dort haben, wo er jetzt hier, wo diese Frage hier gestellt wurde. Also da wurde nicht dreimal oder viermal oder fünfmal gewürfelt, sondern einmal gewürfelt. Und in Sprüche Kapitel 16, Vers 33 kommt zum Ausdruck, dass Gott wirklich in allen Dingen drinnen ist, dass er wirklich all diese Entscheidungen, die rein zufällig, so wie Zufall aussehen, dass er da drinnen ist und dass er diese Entscheidung auch, ja, wie gesagt, dass es seine Entscheidung ist. Und das heißt, wenn Menschen sich nicht entscheiden können oder wenn Menschen eine Entscheidung suchen und Entscheidung wollen, ist eine andere Übersetzung hier, dann ziehen sie das Los oder werfen eine Münze oder hier eben das Los. Gott ist aber derjenige, der allein die Entscheidungen trifft. Und das wusste Israel. Israel wusste, dass in all diesen Dingen, dass Gott absolut souverän ist, dass wenn die Würfel fallen, bis in diese Würfel hinein, dass das Gottes Entscheidung ist. Dass er, wenn dieser Würfel jetzt fällt oder wenn diese Lose geworfen werden und auf diese Person jetzt fällt, dann wusste diese Person, Gott meint mich, ich bin gemeint. Gott ist absolut souverän bis in diese Würfel hinein. Das Los zeigt, was Gott will und wo Gott diese Person haben will und wo sie auch dann sein soll. Nun, wenn wir uns das Volk so anschauen und mit diesem Los, in Loserei hier, ich denke, auf der einen Seite waren da Leute, die wirklich auch gerne gingen. Es gab sicher auch Leute, die sagen, oh, hoffentlich trifft mich das Los nicht. Ja, aber ich denke, da waren auch sicherlich Leute dabei, die sagen, oh, ich möchte gerne dabei sein. Es war ja schon irgendwo was, es ging ja um Jerusalem. Jerusalem, man war ja auch gekommen, um Jerusalem aufzubauen. Und es war auch ein Stück weit ein bisschen eine Auszeichnung, hier dabei zu sein. Und man hat ja auch geschuftet. Aber es gab sicherlich auch Leute, die sagten, bloß mich nicht. Aber da gab es sicherlich auch andere Leute, die waren etwas zögerlich. Die sagten sich, oh, ich würde vielleicht gerne gehen, aber ich traue mich nicht so richtig, nach vorne zu gehen, um das wirklich auf mich zu nehmen. Denn auf der einen Seite wussten alle gemeinsam, es war ein Stück weit auch ein Opfer, das sie bringen mussten, um hier jetzt in diese Richtung zu gehen, auch in diese Stadt zu gehen. Wenn das Los traf, und da mag auch mancher einer dabei gewesen sein, der wurde ganz kreidebleich, als er plötzlich erfahren hat, das Los hat mich getroffen. Der musste erstmal tief Luft holen. Es war sicherlich auch gefährlich. Das haben sie ja schon in der ganzen Vergangenheit erlebt, wie gefährlich das war. Da waren ja die Feinde Gottes, die immer versucht haben, die Mauer, dass die Mauer eben nicht gebaut hat, dass sie eben aufhören zu bauen, dass sie entmutigt werden, dass sie gestürzt werden. Und das wussten sie auch. Das kann gut sein, dass das wieder weitergeht, dass wir versuchen, hier Jerusalem zu Fall zu bringen. Auf der anderen Seite war auch die Frage da, wo kriegen wir das Essen her? Die Leute waren Ackerbauer und Viehzüchter und Schafe und alles Mögliche. Und wie soll man den Ackerbau betreiben? Das geht da gar nicht. Ja? Also die ganze Versorgungsfrage, die hier mit reinspielt. Und so gab es sicherlich auch Menschen, die ja, ihre eigenen Grenzen bewusst waren und sich vielleicht auch unwürdig vorkamen und Gott musste in der Vergangenheit, das sehen wir im Alten Testament immer wieder, dass Gott Menschen immer wieder auch ein bisschen zu ihrem, ja, ein bisschen drängeln musste, zu ihrem Glück in Anführungszeichen zwingen musste. Beginnt ja schon bei Mose, dem man nachhelfen musste, wo Gott, der wollte ja auch nicht. Oder denke ich auch an Jeremia, der wollte ja eigentlich auch nicht. Und auch weil sie ihre in gewisser Weise Unzulänglichkeiten erkannten, die Größe der Aufgabe war beeindruckend und wo sie sagten, Gott sucht jemand anders. Das ist mir die Nummer zu groß. Also wo Menschen auch waren, denen ihre eigene Persönlichkeit im Wege stand. Und deshalb hatten sie es schwerer, sich nach vorne zu wagen. Vielleicht hätten sie sich gerne gemeldet, aber sie haben sich nicht getraut. Sie gesagt haben, ich weiß das nicht. Aber als das losgefallen ist und als es ihn traf, der wo so zögerlich vielleicht war, dann wusste er, Gott meint mich, Gott will mich. Ja, wow, ich bin gemeint. Kann das sein? Und so hat Gott ihnen durch das Los gesagt, ich möchte auch dich haben. Also es war eine vielfältige Geschichte hier von Menschen, die dabei waren. Aber es war jeder angesprochen, es war jeder herausgefordert, es ging um jeden und jeder wusste, ich bin gemeint, wenn das Los auf ihn fällt. Und sie hatten auch gemeinsam das Vertrauen. Ich denke schon, dass sie auch das Vertrauen hatten, ein Stück weit einfach zu wissen, dass Gott sie versorgen wird. Dass wenn Gott ruft, dann wird er auch versorgen, dann wird er sich auch durchtragen jetzt in dieser Stadt. Was immer sie dann ihre beruflich machen würden. Aber sie wussten auch, da war eine Gemeinschaft da. Denn Israel als Volk Gottes war immer auch eine Solidargemeinschaft, die gemeinsam eine Aufgabe anging, die sich gemeinsam auch um den anderen kümmerte. Wenn man in das Alte Testament hineinschaut, dann haben wir die ganzen Jubeljahre und dieses Sabbatjahr und so weiter, wo die ganzen Besitztümer wieder zurückfielen an den, der sie mal verliehen hatte, wo er in Schwierigkeiten war, also wo er wieder alles zurückbekam. Und auch sonst gab es viele Gebote im Alten Testament, die darauf hinweisen, dass hier eine Gemeinschaft zusammensteht, um hier dafür zu sorgen, dass die Leute nicht zu kurz kommen. Und das wussten sie. Und ich denke, so sind wir alle gerufen von Gott, so sind wir alle berufen von Gott, mit dabei zu sein, auch gewisse Sicherheiten in unserem Leben zu verlassen, aufzugeben, auch um Gottes Ruf zu folgen, auch an den Ort, wo er uns haben möchte, auch in die Aufgabe, wo er uns haben möchte, ihm dort zu dienen und dort zu bauen, wo er es möchte. Und dass wir dann auch dieser Stimme Gottes oder diesem Weg Gottes vertrauen und sagen, wenn Gott mich haben möchte, dann will ich auch gehen. Und wir haben schon gerade im Nehemia, ist ja immer wieder durchgeklungen, dieses Herüberziehen auf der einen Seite, dieser Bau der Mauer, auf der anderen Seite dieses ganze Bauen, dass wir im Neuen Testament diesen Bau der Gemeinde Jesu haben. Das ist unser Bauplatz heutzutage, dass wir dabei stehen an der Gemeinde Jesu, mit der Gemeinde Jesu, dass wir darin arbeiten, dass wir da dran sind. Und das Neue Testament gebraucht immer wieder diese Bilder, auf der einen Seite vom Bau, auf der anderen Seite vom Tempel oder auf der anderen Seite vom Leib. Selbst der Leib wird gebaut. Der Leib wird eigentlich nicht gebaut im gewissen Sinne, sondern der wird gebildet sich, der wächst irgendwo rein. Aber Paulus spricht auch vom Bau des Leibes, zum Beispiel in Epheser Kapitel 4, wo er spricht zum Bauen des Leibes des Christus. Also wir sind Bau, wir sind Tempel als Gemeinde. Da wird immer gearbeitet, Epheser 2, Vers 20, Christus Jesus ist der Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Vers 22. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Der City Chapel wird gebaut. Da entsteht eine Behausung Gottes. Da wächst was. Da entsteht was. Und wir sind mit dabei. Wir dürfen mit dabei sein. Gemeinde ist immer auch Baustelle. Und wir wollen dabei sein und wir wollen bauen. Und wir wollen uns dem Dienst oder diese Herausforderung, diesen Aufgaben, die Gott für uns hat, wir wollen uns denen nicht entziehen. Und Gott sucht Menschen, um die Gemeinde zu bauen, hier, um die Gemeinde zu bauen, sein Reich zu bauen, weltweit. Hier soll was entstehen, was sichtbar werden. Hier geschieht Lobpreis, hier geschieht Anbetung, aber hier ist auch Schaufel und Hacke und Spaten, sprich, hier wird auch gearbeitet. Hier wird geschuftet, hier wird was gemacht. Und so soll der Leib Christi seine Gemeinde, Christus das Haupt, alle Glieder zusammen, ein Leib, seine Gemeinde, gebaut werden, wachsen, zu Christus hin. Wir repräsentieren gemeinsam Jesus. Nicht nur jeder alleine so für sich, so ein kleines Lichtchen, sondern alle zusammen. Wir sind der Leib Christi. Und wir sollen gebaut werden und sollen da mit dabei sein und mitmachen in allen Bereichen, des Dienstes, in allen Bereichen der Aufgaben, die es in der Gemeinde gibt. Jeder ist mit dabei und baut mit, damit dieses Ziel des Christus, dieser Leib Christus, dass er verherrlicht wird, dass das zustande kommt. Und wir sollen es nicht unterschätzen, wie wichtig es für Gott ist, dass wir auch dort sind, wo er uns haben möchte. Wie gesagt, wir brauchen in allen Bereichen Menschen, die mitarbeiten, hier in Stuttgart, in der Gemeinde. Aber der Herr stellt auch Menschen woanders hin, in andere Länder, in andere Erdteile hinein. Und dann sprechen wir von Mission. Wie gesagt, auf dem Anfang schon angedeutet, vielleicht sollte man der Gemeinde Jesu wirklich mal uns loswerfen und die Würfel werfen. Wir haben ca. 600 Leute hier, jeder Zehnte geht in die Mission. Wir haben 22, jetzt ungefähr draußen, da fehlen noch 38. Ja, dass wir dann würfeln, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gehe ich nach Peru, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du gehst jetzt vielleicht zu den Technikern, also das wäre so. Dann wäre das ganz einfach und alles wäre schlicht und einfach geregelt. Nun, wir werfen keine Lose. Wir werfen keine Lose. Und weil wir durch Gott berufen werden, durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, Gott hält uns für so reif auch, dass wir seinem Wort und seiner Stimme folgen, dass wenn er uns ruft, dass wir das hören und dass wir auch die Reife mitbringen und sagen, okay, ich will damit dabei sein, ich will da mitmachen. Und es mag vielleicht sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, was meinst du, wie wäre das, wenn du diese Aufgabe machen würdest? Und könnte es sein, dass dieser Mensch, der jetzt da auf dich zukommt und dich fragt, ob das deine Aufgabe vielleicht sein könnte, dass dieser Mensch für dich zu einem Los wird, in Anführungszeichen, um von Gott deine Bestimmung des Platzes dir zu geben. Wo möchte Gott, dass du bist? Wo möchte Gott, dass du hier mitarbeitest und mit dabei bist? Ich bin dabei, bist du dabei, sei dabei, deshalb diene gern, auch wenn du nur, in Anführungszeichen, Mitarbeiter bist. In Kapitel 11, Vers 14, da lesen wir von dieser Liste, da lesen wir von Aufsehern, da lesen wir von Häuptern der Leviten, da lesen wir von den Obersten, Kapitel 12, Vers 24 zum Beispiel, den Obersten unter den Leviten, Kapitel 12, Vers 42 ist die Rede von der Leitung der Sänger. Also durch das ganze Kapitel 11 und 12 kommt immer wieder Leute zur Sprache, die leiten, die Aufsicht haben, die Verantwortung haben in ganz besonderem Maße. Aber wir wissen, nicht jeder kann den Job haben als Leiter, das geht nicht. Leiter brauchen auch Leute, die mitarbeiten, die mit dabei sind, die mitmachen, die Ärmel hochkrempeln und die sagen, ich engagiere mich hier, ich mache da mit. Das heißt, Gemeinde braucht auch Ameisen, ja, die hier einfach auch die Arbeit mit tun und nicht nur Könige spielen und dann irgendwo zuschauen. Also wirklich, da ist ein Quirlen, da ist was los. Und wir werden vielleicht nie irgendwelche großen Dienste tun, die die Welt in Atem hält. Aber Gemeinde braucht sie, diese Leute aus der zweiten Reihe. Und wir schätzen das, denke ich, als Gemeindeleitung auch besonders, dass hier Leute sind, die sich in der zweiten Reihe stellen und die mit dabei sind. Das ist super. Es braucht sie, diese Leute, die demütig ihren Dienst tun, etwas im Hintergrund. Nun, es wird viel von Nehemia und von Esra auch gelesen, wenn man da wenn man da reinschaut in die Bücherliteratur. Dann ist davon die Rede von kompetenter Leiterschaft und wie wird man ein Leiter und das Beispiel und das Vorbild von Esra und das Vorbild von Nehemia. Es ist alles richtig. Diese Menschen waren auch etwas, die haben auch was zustande gebracht und Gott hat sie auch gebraucht und die waren auch eine besondere Begabung dazu, diese Aufgabe zu tun. Aber lass sie mal alleine wursteln. Dann wären die heute noch nicht fertig mit der Mauer. Dann würden die heute noch dran bauen. Man weiß, ob sie, naja, gut, die wären wahrscheinlich gestorben in der Zwischenzeit, aber es geht nicht ohne Menschen, die einfach mit dabei sind. Und deshalb gibt es diese Leute aus der zweiten Reihe, die dabei sind und die ihren Job machen, die ihre Arbeit machen, die einfach ihrer Berufung, die sie von Gott erhalten haben, die sie die annehmen, auch wenn sie jetzt so nicht im Rampenlicht stehen. Denn wenn sie das nicht tun würden, wenn sie diesen Platz nicht einnehmen, wenn sie das nicht tun würden, dann wären sie ständig im Clinch mit den Leitern. Und damit sie nicht ständig im Clinch stehen mit den Leitern, verzichten sie auf die Durchsetzung ihrer Vorstellung. Verzichten sie darauf, den Weg zu bestimmen. Und es gibt auch Leiterpersönlichkeiten unter den Leuten aus der zweiten Reihe. Aber sie haben sich entschieden, sich einzuordnen, sich unterzuordnen. Und das ist gut so und das ist richtig so und das ist schön so. Einzuordnen, den anderen den Vortritt zu lassen. Und wenn sie das nicht tun würden, dann ging das Werk Gottes nicht weiter. Und so gehört zur vollmächtigen Leiterschaft auch vollmächtige, ja, sagen wir mal, Unterordnung oder vollmächtiges Einordnen in eine Ordnung, damit der Leib Jesu, damit das Werk Gottes vorangetrieben werden kann oder vorangeht, dass sie den anderen den Vortritt lassen. Leute, die mitgehen. Und unzählige Menschen sind bereit, in den Hintergrund zu treten, denn das können nicht alle leiten. Und so stellen sich Menschen drunter, machen ihre Aufgabe mit voller Hingabe, sind voll mit dabei, nehmen fröhlich ihre Position ein, obwohl sie einfach so jetzt gar nicht gesehen werden oder obwohl sie vielleicht denken, oh, ich würde auch gern mal, ja, mag schon dieser Gedanke auch mal kommen. Aber in der Gemeinde Jesu geht es nicht um Konkurrenz. Gemeinde Jesu geht es auch nicht um Politik, wir sind auch keine Partei. In der Gemeinde Jesu geht es auch nicht darum, dass wir sagen, ha, ich bin jetzt schon 20 Jahre dabei oder 15 Jahre dabei, jetzt müsste ich langsam mal aufsteigen in der Karriere. Sondern in der Gemeinde Jesu geht es darum, dass Gott durch den Heiligen Geist Menschen beruft, dass wir von Gott aus berufen sind, ausgewählt sind und Gott uns hinstellt, wo er uns haben möchte. Und so wird das Los, in Anführungszeichen, durch den Herrn selbst ja, geworfen, kann man sagen, dass er bestimmt, wo ich, wo wir sein sollen, wo unser Platz ist und wo wir dann uns hinstellen mit Dankbarkeit und mit Freude. Und kann ja vielleicht schon mal sagen, wo bleibe eben ich? Bin ich denn nicht genauso gut wie der andere? Sicherlich bist du genauso gut wie der andere, aber Gott hat es anders gemacht. Bestimmt. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist voller vergessener Menschen, wie gesagt, in der Gemeinde und auch in der Mission. Menschen, an die sich keiner erinnert, die aber mit voller Hingabe an Jesus Christus an ihre Aufgabe gegangen sind. In der Sonntagsschule, in der Jungschar, in den Hauskreisen, wo immer das war, haben sie dem Herrn mit Freude gedient, einfach auch in diesen zweiten Reihe. Und auch draußen in der Mission. Und wer kennt sie nicht, all die Missionare, die durch die Jahrhunderte hinweg für Jesus unterwegs waren, die ihr Leben gelassen haben. Sicherlich, wir kennen einige, das sind immer so ein bisschen die gleichen, die wir aufzählen. Ja, wir kennen den Hudson Taylor, wir kennen den John Wesley, wir kennen Zinzendorf, vielleicht kennen wir noch ein paar mehr, wir kennen noch Billy Graham und was, keine Ahnung, wenn man sonst noch alles nennen könnte, die kennen wir. Die haben sicherlich auch Großes geleistet, aber sie konnten all das nicht tun, wenn nicht auch Menschen da mit ihnen gewesen wären, mit ihnen gezogen wären, die sich hineingekniet haben, die sie mit dabei waren, die gesagt haben, hey, ich helfe dir, dass wir diesen Dienst machen können. Und die anderen, oftmals keiner kennt sie, aber ohne diese unsichtbaren Menschen gäbe es keine Geschichte der Gemeinde Jesu. Es sind Menschen, die zufrieden waren, die sich hinten angestellt haben. Es reicht ihnen einfach mitzuarbeiten, mit dabei zu sein. Und keine Gemeinde und kein Missionswerk und keine Organisation kommt ohne dieses Heer an treuen Mitarbeitern aus, die im Hintergrund ihre Aufgabe tun. Denn es gilt, das umzusetzen in unserem Leben, auch was Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 23. Denn alles, was ihr tut, das tut für den Herrn Jesus und nicht für Menschen. Wir arbeiten für Jesus, dort, wo Gott uns hinstellt, auch wenn es in der zweiten Reihe ist. Und auch wenn das vielleicht manchmal schmerzt. Und auch wenn ich manchmal denke, Mensch, ich könnte auch irgendwo ein bisschen aufsteigen. Ja. Das sind eben keine Firma, wo man alle 2, 3, 4 oder 6 Jahre befördert wird. Das sind Gemeinde Jesu, wo der Herr die Leute beruft und die Leute hinstellt. Leonard Bernstein, ein Orchesterdirigent, wurde gefragt, Herr Bernstein, welches ist das schwierigste Instrument? Und Bernstein antwortete, die zweite Geige. Ich kann viele erste Geiger bekommen, aber einen zu finden, der mit gleicher Begeisterung die zweite Geige, das zweite Französische oder die zweite Flöte spielt, ist wirklich ein Problem. Und dennoch, wenn niemand die zweite Geige spielt, fehlt die ganze Größe, die ganze Klangfarbe dessen, was ein Orchester ausmacht. Nun, wir haben eher bei uns auch manchmal das Problem, dass wir Leute nicht finden, die die erste Geige spielen wollen, sprich, die vielleicht mit in der Ältestenschaft eintreten. Aber um beim Thema zu bleiben, es geht darum, dass wir einfach uns an den Platz hinstellen, wo Gott uns haben möchte. Ich bin dabei, bist du dabei, deshalb lehne Strukturen nicht ab, denn sie bringen Frieden. In Vers 11, Vers 16 zum Beispiel ist davon die Rede, auch nochmal in Anlehnung an diesen zweiten Punkt, den Häuptern der Leviten, ist da die Rede, die über den äußeren Dienst am Hause Gottes zu wachen hatten. Oder 12, Vers 44, es wurde an diesem Tag Männer eingesetzt, zur Aufsicht über die Kammern, für die Vorräte. Also wenn man Kapitel 11 und 12 so weiter durchlässt, dann stößt man immer wieder auf Menschen, die in besonderer Weise hier jetzt eingesetzt wurden, um Dinge zu ordnen, um dafür da zu sein, dass einfach dieser Ablauf innerhalb dessen, was da jetzt so geschehen soll, dass das geregelt wird und dass das gut abläuft. Und Gemeinde Jesu braucht Strukturen, damit Reich Gottes funktioniert und dass Frieden regiert. Und die Fülle des Heiligen Geistes will in Ordnungen gefüllt werden, damit Leben funktioniert. Wo Menschen leben, wo Menschen zusammen sind, da braucht es Ordnungen. Und Ordnung hat etwas zu tun mit Frieden. Und ich denke, da sind wir ganz praktisch. Wir sind jetzt vielleicht unterwegs gewesen mit dem Auto. Die Verkehrsordnung, da ist auch viel Leben auf den Straßen, da wuselt es auf den Straßen, da ist viel los, da sind viele Autos unterwegs und dann kommt da Ordnung hinein. Ja? Plötzlich ist da eine Ampel, die vor mir steht. Oder heißt es dann rechts, ich darf nicht rechts abbiegen, das ist eine Einbahnstraße. Also das Leben wird in Ordnungen und Strukturen gelenkt und dann gibt es Leute, die passen auf, dass diese Ordnung eingehalten wird, das sind die Polizisten, die hier schauen, dass das auch wirklich so funktioniert. Und wenn eben die Ampel auf Rot steht, dann bleibe ich stehen und warte, bis sie wieder auf Grün ist. Und wenn da ein Vorfahrtsschild ist, dann warte ich, bis ich eben dran bin und fahren kann. Und wenn das nicht passiert, wenn da jetzt einer bei Rot fährt und der andere fährt in die Einbahnstraße rein oder hält nicht an dem Vorfahrtsschild, dann haben wir große Chaos. Und wir wünschen uns Ordnung. Wir möchten, dass sich Menschen an diese Ordnungen halten. Und wir regen uns auf, wenn plötzlich Autos kommen, die links vorbeifahren, rechts vorbeifahren und mit überhöhter Geschwindigkeit fahren und bei Röhr plötzlich drüber preschen und so weiter. Dann kommt an der Einbahnstraße plötzlich einer entgegen und denkt, ja, wo kommt denn der plötzlich her? Dann regen wir uns auf. Das wollen wir nicht. Wir sehnen uns nach Ordnung. Es ist was Schönes. Ordnung ist etwas Schönes. Strukturen tragen den Stempel des Geistes Gottes. Gottes Geist wird auch in Strukturen und Ordnungen fließen. Und das wusste Nehemias und Paulus wusste das aus. Wir haben den Korintherbrief ja neulich, da habt ihr ja gehört, wurde ja durchgearbeitet. Und Korinther war ja wirklich eine Gemeinde, wo viel Unordnung war. Und Paulus will in diese Gemeinde Ordnung reinbringen, dass es anders zugeht, dass sie in Frieden miteinander leben. Und besonders 1. Korinther 14, die Verse 26 bis 33 ist dann davon die Rede, wo Paulus das regelt. Und Paulus sagt, was folgt nun daraus? Und dann, wenn ihr zusammenkommt, dann sagt er, was, wie das geschehen soll, wenn ihr zusammenkommt und so weiter und so fort. Und dann heißt es hier zum Schluss, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Man hätte jetzt vielleicht erwartet, dass Paulus schreibt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Ist logisch, Unordnung, Gegensatz, gegenüber ist Ordnung. Aber Paulus schreibt, ein Gott des Friedens, nicht der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Weil durch Strukturen, durch diese Ordnungen, die Paulus hier legt, Frieden entsteht in dieser Gemeinde und alle zufrieden sind und Frieden da ist. Und alle sagen, so ist es gut, so ist das schön, so ist das ordentlich. Und Gott weiß das auch, Gott ist ein Gott des Friedens und er möchte, dass hier Frieden in seiner Gemeinde herrscht. Man kann sicherlich auch Ordnungen übertreiben und Strukturen überziehen. Man kann Ordnungen und Strukturen so sehr in den Mittelpunkt stellen, dass da alles erstickt wird, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber zu sagen, dass Strukturen, Ordnungen nicht die Fülle des Geistes in sich tragen, das geht auch nicht, das ist auch nicht richtig. Sondern es geht darum, dass uns Jesus durch die Fülle des Heiligen Geistes lenken kann. Das tut er durch seine Ordnungen, die da sind, durch das Wort Gottes, in dem vorgegeben ist, wie Dinge sein sollen, wo das gezeigt wird, wo die Schiene gelegt wird und wo Gottes Geist uns leitet und Gottes Geist uns lenkt. Ich bin dabei, bist du dabei und deshalb sei von Freude erfüllt durch ein dankbares Herz. Und da sind wir jetzt wirklich nur bei Kapitel 12, das ist am Schluss dann die Verse 27, 31 und 43. Da ist von der Einweihung der Mauer Jerusalems die Rede. Und man brachte also die Leviten nach Jerusalem. Und da war die Einweihung, heißt es, wurde mit Freude begangen, mit Lobliedern und mit Gesängen. Und Vers 31 ist davon die Rede, sie setzen zwei große Dankeschöre ein und veranstalten einen Umzug mit Musikinstrumenten, also Lobpreis und wirklich dankbar hier. Vers 43, und an jenem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet und man hörte die Freude Jerusalems weit hinaus. Da war Lobpreis, da war im tiefsten Herzen Dank für das, was Gott getan hatte. Und das hat sie mit großer Freude erfüllt. Zurückgekehrt nach Jerusalem, zurück in die Heimat. Die Mauern waren aufgebaut. Sie waren wieder zu Hause. Sie waren die Geschichte, ihre Geschichte geht es weiter. Die Geschichte des Volkes Israel geht weiter. Die Geschichte des Volkes Gottes geht weiter. Und deshalb freuen sie sich über das, was Gott getan hat. Es ist die Freude daran, im Willen Gottes zu stehen. Es ist die Dankbarkeit über Gottes Wirken, über das, was Gott getan hat. Nach langer, harter Arbeit und Kampf und vielen Nöten kommt es jetzt, wo jetzt dieser Teil, der erste Teil so vollendet ist, da sind sie dankbar und sie bringen das zum Ausdruck. Sie waren dankbar über Gott, über Gottes Hilfe, über seine Gnade, über seinen Schutz, über alles, was er getan hat in dieser Zeit, wo sie da gewirkt haben, wie die Ermutigung, die er ihnen gegeben hat, für die Hilfe, die er ihnen gegeben hat, für den Schutz, für alles, was da entstanden ist. Und sie blicken dankbar zurück oder dankbar auf das, was sie jetzt hier sehen und was jetzt hier vollendet ist. Die harte Arbeit, die langen Nächte, der Schweiß, alles, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es ist geschafft. Und sie können sagen, Gott hat es geschafft. Ich denke, als Gemeinde Jesu brauchen wir diesen Lobpreis, dass aus einem dankbaren Herzen heraus fließt. Wir brauchen Freude, weil wir Gott dankbar sind, mit dankbaren Herzen über das, was Gott in der Gemeinde tut, was Gott, diese Gesamtschau, was er tut. Und ich lege das jetzt ganz bewusst nicht in den individuellen Bereich. Sicherlich dürfen wir auch sagen, was Gott in meinem Leben getan hat. Aber hier geht es darum, auch in diesem ganzen Kapitel von Nehemia, geht es darum, was Gott in diesem Volk getan hat. Also dieses Gemeinsame, diese gemeinsame Freude, dieser gemeinsame Dank, diese Wir-Gedanke, der hier drinsteckt, diese Solidargemeinschaft, dass sie gemeinsam an einem Werk stehen, gemeinsam etwas bauen, dass sie gemeinsam unterwegs sind für Gott, dass sie gemeinsam unterwegs sind, um auf heute rüberzuziehen, für Jesus und sagen, was Gott in der Gemeinde getan hat. Deshalb, dessen sind wir dankbar. Und deshalb sage ich jetzt ganz bewusst nicht, dass wir uns freuen, was Gott uns persönlich getan hat, sondern dass wir uns daran freuen, was Gott in seinem Reich tut, wie er baut, was in der City Chapel tut, was da entsteht, wo Dinge gut laufen, wo Dinge wirklich, ja, wirklich Dinge dran sind, wo wir sagen können, wow, was Gott hier getan hat. Dass wir dankbar sind für das, was Gott in seiner Gemeinde tut. Dass wir dankbar sind für das, was Gott auch weltweit tut. Dass wir daran teilhaben, was Gott in den anderen Ländern tut. Das gehört auch zum Reich Gottes, dass wir auch dafür dankbar sind und sehen, wow, was hat Gott getan, was hat er dort gewirkt und Menschen zum Glauben gekommen, dort ist was entstanden. Und so weiter und so fort, dass wir hier wirklich auch dankbar sind und sagen, Herr, wir freuen uns an dem, was du tust, was Gott durch unsere Missionare weltweit tut, was er wirkt, wo er am Wirken ist. dass wir uns freuen, dass wir Gemeinde Jesus sind, dass wir zusammen sind, dass wir zusammengehören, dass jeder von uns ein Stein ist, der hier eingebaut ist, lebendig in diese Gemeinde eingebaut ist, dass wir, so wie Paul sich ja immer wieder an die ganze Gemeinde wenden und sagen, ich danke Gott für euch alle miteinander, so alle wir zusammen sind, so alle wie wir auch zusammengehören. Dankt für die Gemeinde als Wohner des Heiligen Gottes, des Heiligen Geistes, dass Christus in uns allen wohnt, dass wir da sind, dass wir Menschen auch immer wieder zum Glauben finden, die zu Steine hinzugefügt werden, hinzugebaut werden. Und dass wir hier etwas sehen, das, was hier entsteht, dass wir uns freuen, auch was in anderen Bereichen geschieht, was in der Jungschar geschieht, was in der Diakonie geschieht, was in der Evangelisation geschieht, dass wir uns daran teilhaben, dass wir uns freuen und Gott loben und Gott preisen und ihm danken für alles, was er tut. Und deshalb haben wir auch zum Beispiel Community, dass wir auch da zusammenkommen, dass wir einen Ort haben, wo wir gemeinsam Gott danken, gemeinsam Gott loben und über die Freude, über Gottes Wirken, über Gottes Schutz, über alles, was entstanden ist, dass wir gemeinsam einfach unterwegs sind mit Jesus. Und deshalb ist es gut, immer wieder zusammenzukommen, auch heute Abend zusammenzukommen, Gott zu preisen und ihm zu danken als sein Volk. Gott möchte uns, er möchte alle sehen. Ja, er möchte nicht nur immer die einzelnen Individuen, die sieht er sicherlich, aber er möchte uns gemeinsam sehen, auch als Volk Gottes, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen und dass wir danken. Und danke sagen, Herr, ich danke dir für das, was du tust in dem Haushalt, was du da tust in dieser Evangelisation, im Outreach, dass du Danke tust, was in der Jungschar tust, dass du danke, was im Eventteam tust, ist egal, was es ist, auch im Technikteam. Danke, was du da tust, dass wir hier gemeinsam diesen Blick haben für die Größe, für die Herrlichkeit Gottes. Ein Mann in Afrika hatte ein Buschtaxi und da gab es drei verschiedene Klassen, also drei verschiedene Preisklassen. Da war die erste Klasse, das war die teuerste. Und da durften die Fahrgäste, wenn es mal schwierig wurde, also wenn Schlagloch war oder wenn Schlamm war oder wenn es einen Berg rauf ging, da durften die sitzen bleiben. Und dann gab es die zweite Klasse und wenn da jetzt ein Berg rauf ging, der Motor hat es nicht mehr geschafft, hat es nicht mehr gezogen, dann mussten die Fahrgäste aussteigen, aber sie durften nebenher laufen. Und dann gab es die dritte Klasse, war die billigste, hier mussten die Fahrgäste aussteigen und was mussten sie tun? Genau, sie müssen schieben. Ja. Und in der Gemeinde gibt es nur dritte Plätze. Ja. Da gibt es niemanden, der daneben herläuft oder der irgendwann nur zuschaut, sondern da müssen alle ran, die müssen alle schieben, mit dabei sein. Solche, die schieben. Deswegen sei dabei zum Lobpreis unseres Gottes, dass wir dankbar sein können für das, was Gott tut. Sei dabei, um zu erleben, auch um zu erleben, was es bedeutet, teilzunehmen an der Geschichte Gottes. Teilzunehmen an dem, was Gott tut, dass ich eines Tages so singen kann wie dieser aus den 90er Jahren, ich war dabei, warst du dabei, bist du dabei und dass wir dann im Himmel zusammensitzen und sagen können, hey, weißt du noch, ich war damals dabei, weißt du noch, was Gott damals getan hat, dass wir dieses Gefühl bekommen, ich bin dabei an einer Sache, ich bin dabei an einer Sache, die Gott tut, wo Gott wirkt und ich bin dabei, vielleicht bin ich nur in der zweiten Reihe. Vielleicht bin ich auch in der dritten Reihe, keine Ahnung. Aber ich bin dabei und deshalb sei dabei, macht mit und sei dabei zum Lobpreis unseres Gottes. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du unser Gott bist. Wir wollen dich preisen, dass du uns immer wieder einlädst, mit dabei zu sein und deiner Geschichte teilzuhaben. Dass wir wissen dürfen, du tust was, Herr, und wir möchten dabei gewesen sein, dass wir vielleicht dann, wenn wir eines Tages mal alt sind, das ist vielleicht für viele von uns noch sehr, sehr weit weg, aber dass wir zu einem Lebensabend sagen können, ich bin dabei gewesen. Es war gut so. Ich bin dabei gewesen. Oder wie Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich bin dabei gewesen an dem, was Gott getan hat. Herr, und darüber bitten wir dich und dafür danken wir dir immer wieder neu. Und wir bitten dich auch immer wieder und flehen dich an, Herr, dass du weiterwirkst auch hier in der City Chapel, dass du weiterwirkst auch hier in Deutschland, all den Gemeinden, dass du einfach Gnade gibst, Herr, dass du dein Werk vollendest, dass du vorangehst zu deinem Lobpreis und zu deiner Ehre und dass wir dabei sind und sei es auch nur im Gebet dabei sind, irgendwie dabei sind an diesem Werk, das du tun willst, weltweit und hier auch in der Gemeinde.
Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Größe, für deine Herrlichkeit und dass du uns einlädst, dass du uns würdigst, dabei zu sein, mitzumachen, Herr, in dem Rahmen, wo du uns hinstellst und im Rahmen deines Wortes und deiner Größe und deiner Herrlichkeit. Amen.